Also,
los.
Wir brauchen.
Ja, Cold Open haben wir ja schon von gestern Abend.
Ja, stimmt. Wir brauchen uns ganz gar nicht mehr witzig sein. Wir können sofort anfangen.
Schnell, das ist auch super,
das am Tag nach so einem Team-Event zu machen, dann sind die Stimmen auch viel.
Natürlich.
Worüber wollen wir denn jetzt sprechen?
Podcast.
Ah, cool. Episode 6?
Na,
wow.
Das.
Genau, aber Ben, du fängst an, ne?
Ja, ich weiß, ich versuche mich gerade zu sammeln. Irgendjemand muss klatschen, sonst kann ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu den Podigy Podcast News. Heute in einer Kompaktausgabe und wie man gleich auch an meiner und den Rest der Stimmen hören würde, am Tag nach unserem ersten Team-Event. Genau, mit dabei sind heute zum ersten Mal an einem Tisch, nicht remote, sondern direkt am Zoom. Genau, unser neuestes Teammitglied immer noch, Christopher.
Hallo, hoffentlich nicht mehr lange, das neueste Teammitglied. Also schon Teammitglied, aber
das neueste. Oh, das klang gerade.
Ich bin es gerade auch aufgefallen, dass es ein bisschen falsch klang.
Drück mal auf Stopp. Wir müssen reden.
Und ja, mein kogenialer Partner, Matti.
Hallo.
Ja, heute haben wir, wie gesagt, Kompaktausgabe mit nur drei Themen. Erstes Thema wird sein, hatten wir vor zwei Folgen schon angekündigt. Ist übrigens Folge 6 heute schon. Sind jetzt über die 5%-Hürde drüber. Genau, über unseren Bewerbungsprozess. Also im Prinzip, wie haben wir Christopher gefunden? The Story.
Auf der Straße aufgelesen.
Ja, genau. Haben uns draußen mit so einem Schild hingestellt. Zweites Thema, nachdem wir vor ein paar Wochen schon über so ein paar iTunes-Probleme berichtet haben, haben wir jetzt noch mehr bekommen. Also iTunes hat sich richtig ins Zeug gelegt die letzten Wochen. Und dann haben wir noch ein Überraschungsthema am Ende.
Oh.
Genau.
Das wird spannend.
Aber starten werden wir.
Ja, zum Bewerbungsprozess.
How to find the Christopher.
Ja, du hast gesagt, wir haben uns auf die Straße gestellt mit einem Schild. Also gestern waren wir vor so einem, zu Besuch beim Kunden bei einem so Coworking Space und tatsächlich gab es draußen so an der Wand so Plakate, Entwickler wird gesucht.
Ja, so, das ist, so, wenn man sonst Nachhilfelehrer und Wohnungen sucht.
Genau.
Sucht man jetzt
Entwickler. Und mit Finderlohn tatsächlich, ja. 1000 Echt? Euro. Ja. So sieht's aus gerade in Berlin.
Genau.
Ja, warum wir darüber sprechen wollten, ist halt, weil wir es, glaube ich, zumindest anders als die anderen gemacht haben, als die meisten. Sprich, unser Bewerbungsprozess, das Ding ist einfach, wir wollten den Bewerbungsprozess einfach so machen, wie wir eigentlich gerne den Job finden wollen würden. Also wie wir auf Jobsuche gehen wollen und was wir wollten einfach, dass diese Message klar ist, wir sind nicht das klassische traditionelle Unternehmen, sondern wir machen unser eigenes Ding, wir machen es ein bisschen anders und da gehört auch der Bewerbungsprozess ein bisschen dazu.
Genau, und deswegen haben wir nämlich eine Recruiting-Agentur engagiert und die haben einfach wahllos Leute auf LinkedIn angeschrieben.
Genau, nein. Genau, das wäre so der Klassiker, beziehungsweise eine ja, was als erstes bei uns weg vom Tisch war, ist so klassisch Lebenslauf, weil wir dachten, ja, in so einem Lebenslauf, klar, gibt sich jeder so Mühe, das Schönste und Beste reinzuschreiben, aber oft, ich meine nicht, dass es nicht der Realität entspricht, aber natürlich, es ist wenig, glaube ich, aussagekräftig, einfach manchmal so, ja, okay, hast von bis gearbeitet, wer weiß, was du in der Zeit gemacht hast oder wie viele von den Sachen du tatsächlich so und da finde ich immer so ein einfaches Gespräch mit jemandem über was man so eigentlich gemacht hat viel interessanter als ja, als mit so einem Lebenslauf. Aber klar, man muss dann irgendwie schon kommunizieren, was man so alles kann, was man so gemacht hat und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, einfach freie Wahl den Leuten zu geben, wie sie sich bewerben wollen. Ja, sei es per Brief, E-Mail, keine Ahnung. Und
WhatsApp, Sprachnachricht.
Genau. Und im Fall von Christopher war es tatsächlich so, dass Christopher uns eine Mini-Podcast-Folge geschickt hat, wo er quasi sich vorgestellt hat und ja, uns ein bisschen erzählt hat, warum er diesen Job haben will. Und ich wollte dich, Christopher, mal fragen, also wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ich meine, ja klar, Podcast, logisch, aber was war so deine Überlegung?
Ja, also tatsächlich nicht viel mehr als das. Also ich habe gedacht, okay, ich bewerbe mich hier bei einem Podcasting-Startup. Ich weiß, wie man einen Podcast produziert. Und wenn die schon oder wenn ihr schon sagt, dass keine konventionelle Bewerbung gewünscht ist, dann kann man ja auch mal ein bisschen kreativ werden. Und tatsächlich, ich meine, ich habe schon ein paar Bewerbungen in meinem Leben geschrieben, aber wie ihr schon gesagt habt, das war halt nie so wirklich aussagekräftig. Also man hat da irgendwie ein Anschreiben drauf und dann erzählt man, wie toll man doch die Firma findet und dass man sich schon seit 20 Jahren für Podigy interessiert. Und für, also dass man im Grunde schon in der Wiege gepodcastet hat und das ist ja meistens eher so mehr Wunsch als Wirklichkeit. Und da finde ich halt einfach so ein Podcast, wo man so ein bisschen über sich erzählt, was ja, also diese ganzen Vorteile, die man immer Podcasting erzählt, persönlicher, dass man die Leute gleich irgendwie viel näher kennenlernt. Und ich finde, das ist halt alles Vorteile, die man in der Bewerbung gut ausnutzen kann. Deswegen habe ich das so gemacht.
Also da fand ich tatsächlich dieser Effekt, dieses Intime vom Podcasting, was man so immer sagt, das ist tatsächlich 100% wirklich geklappt irgendwie, weil man kann wirklich über die Stimme eine Person gefühlt besser kennenlernen als über geschriebenen Text.
Das ist vielleicht das Bewerbungsformat der Zukunft.
Ja, wow, oh.
Ein Trend ausgelöst. Oh.
Schnell auf die Feature-Liste. Genau, und eigentlich war es dann auch so, dass wir haben auch jede einzelne Person, die sich beworben hat, eine Antwort geschickt, weil wir auch glauben, dass einfach jeder, der sich die Zeit nimmt, sich zu bewerben, das auch verdient natürlich, eine Antwort. Klar, bei allen außer Christopher war es vielleicht eine negative Antwort, leider, aber im Endeffekt haben wir uns die Mühe gemacht, einfach mal jedem einzeln zu antworten. Ich glaube, im Grunde genommen geht es halt darum, dass wir versuchen, einfach mal das, was wir im Alltag so als Unternehmen machen, auch nach außen zu transportieren.
Und jetzt gerade auch, also wir haben sogar mit einem tatsächlich später nochmal gesprochen, nachdem eigentlich schon feststand, dass Christopher bei uns anfängt, weil wir ja nicht wissen, ob wir jetzt in einem halben Jahr nochmal jemanden brauchen. Und nur weil er jetzt in der Bewerbungsrunde in dem Fall tatsächlich einfach zu spät war, heißt es ja nicht, dass er nicht vielleicht trotzdem gepasst hätte und man da vielleicht in der Zukunft nochmal die Chance hat, zusammenzukommen. Deswegen finde ich halt so auf Bewerbungen gar nicht antworten, das ist so eigentlich das Schlimmste, was man als Firma machen kann.
Ja, also vielleicht mal, um auch so quasi von meiner Seite das so ein bisschen zu erzählen, ist jetzt im Grunde mein echter, so erster richtiger Job. Also ich habe halt davor Studentenjobs gemacht, Praktika, die meistens unbezahlt waren. Und was mir halt auch so gefallen hat, das war halt auch so eine Ausschreibung, die so straightforward war. Also es war ganz klar, okay, das wollen wir, das können wir bieten und halt auch so quasi diese, also im Grunde, wenn man sich eine Ausschreibung anschaut, sagen wir, okay, wie lange muss man arbeiten, wie viel bekommt man dafür? Das sind so im Grunde die Grundpfeiler von jeder Bewerbung oder jeder Ausschreibung und mir war das dann im Nachhinein gar nicht so bewusst, dass das ja auch nicht in jeder Ausschreibung so drinsteht, also auch so Gehaltsvorstellungen und solche Sachen. Und das fand ich schon so gut, dass man da gleich quasi weiß, auf was man sich da einlässt und nicht irgendwie erst bis zum Bewerbungsgespräch warten muss, bis man mal irgendwie darüber redet, wie viel man arbeitet, was das für Konditionen sind und wie viel man da am Schluss für bekommt und dann denkt, okay, vielleicht mache ich das dann lieber doch nicht. Und das fand ich einfach, war einfach eine sehr offene Bewerbung. Und es gab ja dann auch auf Twitter viele Leute, die dann meinten, ach, wenn ich jetzt noch jünger wäre und irgendwie so, ist halt ein, wie ihr schon geschrieben habt in eurer Bewerbung, halt ein Job für Leute, die in das Berufsleben gerade einsteigen. Mhm. Ich denke, dass da viele Leute sich gewünscht hätten, dass sie an dem Punkt gerade wären und nochmal so eine Bewerbung oder auf so eine Ausschreibung antworten könnten, weil das einfach irgendwie schon was war, was halt nicht so üblich ist.
Also das Thema, klar, das war tatsächlich ein Thema, so, wir wollten es transparent wie möglich halten und tatsächlich das Thema Geld ist immer so ein heikles Thema, ne? Also ich kenne das auch, wirklich die allermeisten Unternehmen schreiben jetzt nicht konkret eine Zahl rein, meistens so von bis, aber auch sehr, sehr, sehr vage und Ich glaube aber, irgendwie hat es einen Vorteil, weil, ja klar, man kann so ein bisschen darauf hoffen, dass man im Endeffekt, wenn man es nicht draufschreibt, am Ende vielleicht jemanden findet, den man so deutlich weniger anbieten kann. Ich glaube, das ist eigentlich die Hoffnung, weil sonst sehe ich keinen Grund, warum man das nicht draufschreiben sollte. Ne? Andererseits finde ich es positiv, so mit einer konkreten Zahl schon rauszugehen, auch was die anderen Bedingungen angeht, weil dann kriegt man auch die Leute, die wirklich Interesse an dem Job haben und nicht jemand, der vielleicht sich was ganz anderes vorstellt. Deswegen finde ich, das ist auch eigentlich ein ganz guter Filter. Verstehe wirklich nicht, warum die meisten Firmen sich dagegen entscheiden tatsächlich.
Es gibt bestimmt Handbücher zu.
Ja, ich habe irgendwie ein 1000-seitiges Bewerbungshandbuch mir mal gekauft, weil da möglicher Kram drin steht. Ich glaube, das hat vielleicht auch so eine kulturelle Komponente, dass dann die Leute sagen, oh, wenn ich den Job dann nehme, dann wissen die Leute ja, wie viel ich verdiene und das ist ja, also so über das Gehalt redet man nicht und das ist ja auch, ich glaube, vielleicht so ein deutsches Ding, gibt es ja in skandinavischen Ländern, wo da sehr offen über das eigene Gehalt geredet wird und im Grunde hat man als Arbeitnehmer ja auch nur Vorteile, wenn man mit anderen Leuten über das Gehalt redet, also gerade so im Bereich Gender Pay Gap und solche Sachen, wo dann die erfahren, ach, du verdienst ja viel mehr als ich, aber wir haben im Grunde die gleiche Stellung. Deswegen finde ich das schon sehr gut, dass man da offen mit umgeht, was jetzt so das eigene Gehalt ist und was man da verdienen könnte.
Genau. Was ich, glaube ich, auch noch reinwerfen wollte, ist das Thema, wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich auch Podigy quasi interessanter machen als Arbeitgeber, weil natürlich muss man ganz offen auch sagen, klar, wir sind auch am Anfang, uns gibt es schon länger, aber quasi das Ben und ich zumindest Vollzeit an Podigy arbeiten, ist echt auch nicht so lange her. Und klar, man muss auch da schauen, dass die Umsätze passen und deswegen können wir initial tatsächlich nicht gleich Leute ins Boot holen, die vielleicht 10 Jahre Erfahrung haben. Ne? Aber wir wollten auch deswegen wollten wir schauen, was können wir dann doch machen, damit es als Job irgendwie schmackhaft ist. Und also klar, vorausgesetzt, man mag gerne mit Leuten kommunizieren und so, als Support-Mitarbeiter. Aber ich glaube auch so generell, sowas wie jetzt Urlaubstage oder flexible Arbeitszeiten, da haben wir versucht, wirklich ein, sagen wir mal, schon ein gutes Paket zu schnüren, so für Christopher eigentlich und in der Zukunft wahrscheinlich für andere Leute auch.
Mhm. Genau, so kompliziert war das gar nicht. Ja. Man hat einfach Leute gefunden im Internet.
Leute finden Leute im Internet.
Mhm. Wir müssen nicht mal Aushänge auf der Straße machen.
Gut. Wollen wir über Apple
Podcast? Ich möchte mit Ihnen über Apple reden.
Wir kommen zur iTunes-Selbsthilfegruppe. Ja. 500. Sitzung.
Ja, wir haben uns aufgeschrieben, iTunes-Probleme, The Return of the Chaos Monkey. Apple scheint wieder mal Interesse dran haben, dass wir uns nicht langweilen. Mhm. Vor allem Christopher ist begeistert von den vielen Support-Anfragen, die jetzt gerade so reinkommen. Das Problem ist, wir hatten ja vor 2 Folgen, glaube ich, so ein bisschen besprochen, was das Apple da gerade ein bisschen mit diesen ganzen Ablehnungen angefangen hat und dass es nicht klar war am Anfang, warum die das machen und niemand wusste so genau, was ist los. Das hat sich dann irgendwann erledigt tatsächlich, beziehungsweise solange man sich so ein bisschen an diese groben Regeln hält, scheint es jetzt zu gehen, aber es gab dann andere Probleme in letzter Zeit. Ein Problem war plötzlich, bei manchen Podcasts waren plötzlich zum Beispiel alle Folgen weg. Ja, und das heißt, ein Podcast war ganz normal, klassisch bei Apple Podcasts gelistet. Man konnte den Podcast weiterfinden, aber es waren alle Episoden weg. Ja, und natürlich, wenn man sowas als Podcast da erlebt, kriegt man einen kurzen Panikattacke irgendwie, weil man hat das Gefühl irgendwie, okay, jetzt ist alles irgendwie weg, was ist los? Und dann schreiben uns die Leute, weil sie wissen wollen, was passiert ist. Und ja, leider. Oder zum Glück war es nicht unser Problem, also leider, weil können wir dann auch nichts für machen. Das hat sich dann erledigt. Was hatten wir noch so für andere Probleme?
Es war irgendwie, dass Leute Folgen veröffentlicht haben, die dann bei iTunes über Tage und Monate, also wirklich Wochen hinweg nicht aufgetaucht sind. Ich glaube, das hat man dann relativ simpel lösen können. Wenn man weiß, wie es geht, man muss eigentlich ins Backend gehen und dann einfach den Feed manuell aktualisieren. Also irgendwie hat iTunes einfach vergessen nachzuschauen, ob es neue Folgen von diesem Podcast gibt.
Und ja, gefühlt überlappte sich das ja auch so ein bisschen, ja. Das Problem, dass keine Folgen mehr drin waren und dann, ich glaube, die Podcasts, die veröffentlicht wurden, die ja nicht aufgetaucht sind, sie waren alle so um den gleichen Bereich, also so am Ende dieser Schmerzperiode.
Mhm. Ja.
Vielleicht haben sie da einfach dann wieder den Bug ausgebaut und dadurch dann den Crawler vergessen, wieder anzuwerfen oder so.
Das Lustige ist, dass durch diesen Bug auch wahrscheinlich, glaube ich, manche Leute rausgeworfen worden sind, die zum Beispiel, ich hatte ganz oft, dass sie schon Jahre im iTunes Store sind und ein zu kleines Cover hatten oder einen zu langen Titel oder so, also diese neuen Regeln. Und die bestehenden Podcasts wurden ja daraufhin nicht überprüft, aber ich glaube, durch diesen Bug wurde dieser Feed nochmal quasi intern im System durchgeschaut und dann haben sie gemerkt, oh, das Cover ist ja viel zu klein, die können wir jetzt nicht wieder reinlassen. Und dann hat quasi der Podcast einfach nicht mehr funktioniert und dann habe ich halt den Leuten auch so gesagt, ja, ändert mal euer Cover auf den neuen Standard oder kürzt mal den Titel. Und dann meistens ging dann auch der Feed wieder. Also die konnten dann gar nicht mehr quasi in das Backend reinschreiben. Also ich glaube, da wurde auch schon so ein intern dieser neue Checking-Mechanismus getriggert.
Ja, so ein bisschen. Also positiv an der ganzen Geschichte ist, die scheinen da irgendwas an der Software zu machen. Das Negative ist,
sagen nichts.
Haben nicht so viel Glück dabei.
Ja. Naja, deshalb, wenn sie wenigstens irgendwie mal eine E-Mail rumschreiben würden, so, ja, wir hatten jetzt letzte Woche Feed-Probleme, aktualisiert mal euren Feed oder so, aber ich glaube, bei so viel, also ich glaube, ich kann auch ein bisschen verstehen, warum sie das nicht tun, weil ich glaube, wenn sie dann anfangen, über so kleinere Probleme offen zu reden, bei den ganzen Podcasts, die im iTunes-Verzeichnis sind, dann haben die auf einmal 20 Millionen Support-Anfragen und dann bricht dann wahrscheinlich einfach der E-Mail-Server zusammen.
Ja, obwohl eigentlich tun sie sich auch keinen Gefallen mit nicht kommunizieren. Also das Thema, wir ändern jetzt diese Titel-Policy, das hätte man per Newsletter locker rausschicken können oder zumindest an die E-Mails, die man im System hat. Das
Quartal war ja noch nicht vorbei. Der kommt ja immer nur einmal im Quartal.
Gut, aber vielleicht so eine, ja, dann halt nach dem Quartal, also einmal rausschicken und dann erst diese Policy ändern. Ich meine, das macht jetzt keinen Unterschied, ob es heute oder in zwei Wochen gemacht wird. Also dieses mangelhafte Transparenz, würde ich mal sagen, das ist eh ein bekanntes Problem. Wer schon in irgendeiner Form auf so einer Business-Ebene mit Apple gearbeitet hat, der weiß das. Wir versuchen natürlich immer auch so, um das jetzt so ein bisschen positiv zu drehen, ich glaube, dass zumindest Leute, die bei uns hosten, unsere Kunden, schon trotzdem einen Vorteil haben, weil wir dann versuchen, möglichst den Workaround von dem Workaround zu finden, um das Problem zu umgehen, soweit es geht. Es ging natürlich bei diesen verschwundenen Episoden nicht, aber in den meisten Fällen kann man da schon mit ein paar Tricks dann vielleicht noch was machen. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die es irgendwie selber irgendwo hosten oder so, dann doch deutlich mehr Mühe haben mit sowas. Und ich glaube tatsächlich auch, wir haben das Gefühl so, dass jemand da gerade an der Software schraubt und gestern haben wir uns unterhalten, dass meine Prognose ist, dass Apple gerade versucht, iTunes tatsächlich, also Podcasts aus iTunes rauszuziehen. Das ist so ein bisschen meine, also das da, man redet schon seit längerem, dass natürlich irgendwie iTunes ist ja mittlerweile sehr schlecht gealtert und Apple hat auch Interesse dran, davon wegzugehen, aber klar, das ist so ein Riesenmonster-Ding, wo alles drüber gemacht wird, inklusive die ganze Zahlungsgeschichte, und ich glaube, was da wahrscheinlich das Problem ist, sie können das nicht einfach mal so rausziehen und müssen da sicherlich viele Sachen erst vorbereiten, deswegen sieht man das nach außen nicht, irgendwelche Änderungen, aber klar, intern gehen dann Sachen halt kaputt.
Also sie haben ja schon sozusagen das Branding angepasst. Also man darf ja im Zusammenhang, wenn irgendwo offiziell über Apple Podcast schreibt, nicht mehr sagen, das ist der iTunes Podcast-Verzeichnis, sondern das ist offiziell das Apple Podcast-Verzeichnis. Und ich kann mir gut vorstellen mit, wer ist das, Marzipan, dass die dann einfach die Apple Podcast-App irgendwie hoffentlich schön auf den Mac portieren.
Also und Marzipan ist für Leute, die es vielleicht nicht kennen, ist ein Projekt, ein internes Projekt von Apple, was jetzt mit den neuesten Software-Update released wurde und ermöglicht, so mit relativ wenig Aufwand Apps, die normalerweise auf iPhone oder iPad, auf iOS laufen, auch auf dem Mac laufen zu lassen. Das ist noch nicht ganz ausgereift, glaube ich, weil sie haben tatsächlich nur zwei so kleinere Apps damit jetzt mit der neuen Mojave, also mit dem neuen macOS released, und vermutlich werden sie aber das jetzt mit nach und nach mit mehr Apps machen. Und ich bin fest der Überzeugung, dass Apple Podcast so zur nächsten Welle gehört. Weil also da.
Dann nächstes Jahr.
Ja, nächstes Jahr.
Also im nächsten Herbst.
Ja, also es fehlt noch locker ein Jahr. Also warum ich das glaube, ist einfach, man, klar, als klassisch traditioneller Podcaster findet man die Apple Podcast App vielleicht nicht so super. Aber ich meine, im Vergleich zu iTunes ist die App einfach viel, viel besser. Deswegen, wenn sie das schaffen, einfach die Apple Podcast App auf dem Mac laufen zu lassen, dann ist es, glaube ich, schon mal eine Verbesserung.
Ja. Es bleibt spannend.
Ja.
Also sowohl auf der Support-Seite als auch auf der Feature-Seite.
Auf der Support-Seite bleibt immer alles spannend. Ja, also
das war es auch schon mit iTunes für diese Woche. Gucken, dass wir in zwei Wochen Schönes berichten dürfen. Na, jetzt haben wir noch. Machen wir jetzt schon den Nachruf oder ja. Können wir es noch retten? Es ist nämlich vorbei. Die Podcast-Blase platzt oder ist schon geplatzt oder.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das genau. War unsere letzte Folge.
Mhm. Morgen werden die Podigy-Server abgeschaltet.
Genau, deswegen gibt es heute doch nur eine kurze Folge, weil es geht zu Ende.
Ja. Es lohnt sich ja eh nicht, länger zu quatschen.
Worum geht's? Und zwar haben in den USA unter anderem BuzzFeed irgendwie ihre komplette Podcast-Abteilung entlassen, was so auch nicht so ganz stimmt, aber es liest sich halt besser in der Überschrift. Außerdem hat Panoply, das ist auch so ein Podcast-Netzwerk, Publisher, was auch immer, auch jetzt gesagt, dass sie ihre Podcast-Content-Abteilung, also Content-Produktion quasi abschaffen, was aber auch wieder andere Gründe hat, als wir verdienen kein Geld mit Podcast-Content. Vielleicht erstmal zu Panoply. Bei denen ist es so, die haben vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so angefangen, auch Software as a Service für Podcast-Hosting zu machen, also im Prinzip das, was Podigy auch macht, und haben jetzt einfach entschieden, dass sie damit in Zukunft mehr Geld verdienen können, was ich ihnen auch glaube, weil, glaube ich, die Margen bei Content-Produktion einfach potenziell niedriger sind, als wenn du halt Software as a Service machst, und haben sich jetzt halt dafür entschieden, sich darauf zu konzentrieren und quasi nicht mehr diesen Content-Produktion zu machen, wo halt das Bedarf an Personal einfach riesig ist und dadurch die Kosten halt auch, die du erstmal aufbringen musst, extrem hoch sind. Und im Vergleich zu einem Software-as-a-Service-Business, was man, wie man sieht, auch eine lange Zeit mit zwei oder drei Leuten betreiben kann, ist das, wenn man da den Vergleich mal live gesehen hat, wahrscheinlich nicht so die allerschwerste Entscheidung. Gerade wenn man sieht, dass das Produkt auch einigermaßen funktioniert, was bei diesem Megaphone, heißt das, anscheinend auch so ist. Auf der anderen Seite, BuzzFeed, die haben tatsächlich jetzt auch ein paar von ihren Formaten eingestellt. Es ist aber nicht so, dass sie komplett aufgehört haben, Podcasts zu produzieren. Was sie jetzt aber machen, ist, dass sie sich einfach die Produktion von Freelancern oder halt auf Projektbasis machen lassen. Oder dann auch so ein paar Nebenartikel, die aber halt nicht so in den großen Medien waren, halt gesagt haben, dass den quasi der Content-Produktion für Podcasts so ein bisschen diese Gig-Economy gerade so ein bisschen außen rein fährt. Sprich, dass du halt nicht mehr, je nachdem, was du für eine Unternehmensstruktur hast, halt nicht mehr intern eigene Content-Teams hast. Vielleicht für die Entwicklung von neuen Formaten natürlich schon, weil die willst du halt möglichst intern machen. Aber so Produktion und so, weil es halt auch immer kein durchgehendes Geschäft ist, sondern du produzierst dann irgendwie mal eine Staffel. Teilweise wird es halt auch lange im Voraus vorproduziert, wenn du halt so, keine Ahnung, nicht so eine Art News-Format hast, wo du halt kontinuierlich produzierst, sondern tatsächlich irgendwie Geschichten erzählst, wie Serial und, keine Ahnung, das andere True-Crime-Zeug, wo du ja mehr, ja, du nimmst halt die Staffel auf oder lässt es von einem Journalisten recherchieren, produzieren, und da ist halt die Frage, ob man da tatsächlich festes Personal braucht oder ob da halt nicht Freelancer oder halt andere Firmen die im Prinzip das als Service machen, also Produktion und alles, was draußen rum ist, ob das nicht am Ende tatsächlich günstiger ist. Und die werden sich das vermutlich durchgerechnet haben und haben entschieden, dass es günstiger aussieht zumindest.
Also das lehnt sich so ein bisschen eher der Kinoproduktion an, habe ich das Gefühl. Da wird ja auch nicht, gibt es ja auch keine festen Teams, die irgendwie fest angestellt sind, sondern die werden dann
eingekauft.
Genau.
Ja. Das ist, also ich glaube, das ist einfach ein Zeichen der, sagen wir mal, Konsolidierung des Podcast-Marktes, also der auch bei Fernsehproduktionen und selbst bei Hörspielproduktionen, wenn wir im Nicht-Podcasting-Bereich sind, haben wir ja kein, also die ARD zum Beispiel oder das ZDF betreibt ja im Grunde wenige eigene Studios und hat wenige festangestellte oder relativ wenige festangestellte Mitarbeiter, sondern hier zum Beispiel hier Neo Magazin wird von der Bild- und Tonfabrik gemacht und die machen für andere Sender andere Sachen.
Ja. Was man heute so als Share Economy bezeichnet, das gibt es halt eigentlich schon total lange.
Ja.
Es hieß nur damals anders oder hatte einfach gar keinen Namen. Und ich glaube, das Gleiche, für viele Unternehmen wird es sich nicht lohnen, sich ein komplettes Podcast-Studio einzurichten, weil in den größeren Städten gibt es halt schon fertig eingerichtete Studios, die halt zu keinem Zeitpunkt 100% ausgelastet sind.
Ja. Ich glaube, das größte Problem bei der Geschichte ist einfach, da sind sofort Leute draufgesprungen, wahrscheinlich auch so ein bisschen Thema Journalismus und es verkauft natürlich viel besser, wenn man gleich das Horrorszenario verkauft und da sind gleich ein paar Leute draufgesprungen, haben gesagt, die Podcastblase ist vorbei, Podcasting ist tot.
Und die Formatdiskussionen angefangen, dass das jetzt zu Ende geht, weil es halt so wenig hochqualitativen Content gibt. Aber ich meine, was ist hochqualitativer Content?
Das hat dem Fernsehen auch nicht geschadet, dass es zu wenig hochqualitativen Content
gibt. Und auf der Podcast-Movement, auf der Konferenz, auf der ich war, hat der Typ von Edison Research, die immer diese große Podcast-Studie machen, hat halt so ein bisschen der Grundlage seines Talks war halt, wie kriegen wir die nächsten 50 Millionen? Und weil im Moment wird damit gerechnet, dass in den USA ungefähr zwischen 40 und 50 Millionen Leuten Podcasts hören. Und sein Ansatz war halt, wie kriegen wir die nächsten, wie kommen wir auf die 100? Und seine These war, dass sie mehr High-Quality-Crap brauchen. Mhm. Ja, also sowas wie der Bachelor im Podcast-Format. Okay. Ich würde es mir jetzt nicht anhören, aber ich glaube, er hat so ein bisschen recht, weil haben wir damals auch schon drüber geredet, dass die Leute, die jetzt Podcasts hören, zumindest in den USA, dieser Markt an gut ausgebildeten Leuten, die sich halt, keine Ahnung, sowas wie Interviews anhören, auch Educational Content anhören, der ist halt irgendwann einfach gesättigt. Du findest einfach dann irgendwann nicht mehr Leute, die bereit sind, sich irgendwas anzuhören, um was dabei zu lernen, sondern die wollen halt unterhalten werden. Und ich glaube aber, dass der Inhalt dafür eigentlich schon da ist. Also wenn du mal guckst, womit hier in Deutschland so das Podcasting angefangen hat, das sind im Endeffekt Unterhaltungsformate. Klar, du kannst dann ab und zu auch mal noch irgendwie ein paar Bits rausziehen, die du dir mal merken kannst für die nächste Party. Aber wenn du diese Gesprächsrunden, die ja anscheinend sehr guten Anklang finden, guck dir Gästeliste Geisterbahn an, guck dir die Freakshow an, guck dir Bits und so an.
NSFW war, glaube ich, da so die Ursuppe. Genau. Ja.
Und das funktioniert. Und solange es ist hochqualitativ, ist es dann, wenn es Leute hören und genug Leute. Und vielleicht nicht mal genug Leute, einfach nur die richtigen Leute, die sich auch wirklich dafür interessieren.
Also ich finde das spannend. Zum Beispiel weiß ich jetzt von zwei Podcasts, einmal hier von der Gala Palastgeflüster und dann quasi im privaten Bereich Frankfurter Kranz, die beide jetzt so Promi-Klatsch-Podcasts sind. Also die reden über die Royals und Schauspieler und machen halt dieses ganze so Yellow Press Zeug, aber halt in Podcast Form. Und ich höre mir das gerne an. Ich würde nie eine Gala kaufen, aber wenn ich das in Podcast Form präsentiert bekomme, das ist dann halt sozusagen mein Medium. Und vielleicht kennt man auch quasi die Leute, die das machen, und das ist halt dann nochmal was ganz anderes, wenn die dann über Meghan Merkel und Prince Harry reden. Und von dem her finde ich das spannend, dass quasi jetzt in dem Bereich anscheinend der Markt sich auftut. Und lustigerweise, ich glaube in der gleichen Woche, wie das, als das mit Panoply und BuzzFeed passiert ist, hat Vox Media den Podcast-Output einfach mal verdoppelt. Also die haben, glaube ich, jetzt doppelt so viele Podcast-Produktionen, wie sie vorher hatten. Und ich habe das dann auch vertwittert und irgendwie ist das dann, also die Leute bei Vox fanden das auch dann sehr lustig, dass dann, dass sie in der Woche, wo im Grunde Podcast zu Ende geht, nochmal mehr Podcast gemacht haben.
Ja, war auch so bezogen auf jetzt deutsche Podcasts. Ich meine, die Leute, die irgendwie, klar, man retweetet so, was ist los in den USA und so, aber man hat so irgendwann das Gefühl bekommen, ja, es ist jetzt auch in Deutschland vorbei.
So, wo das war noch nicht mal richtig angefangen.
Ne? Ja, wo ich mir dachte, so, also wir sitzen tatsächlich auf ein paar Zahlen, die komplett das Gegenteil eigentlich beweisen. Und wir sehen, wie schnell das jetzt aktuell wächst, wie viele auch Firmen tatsächlich Podcasts für sich entdecken, aber es sind so Prozesse, die brauchen ein paar Monate. Also wir hatten schon so ein paar Kunden, also Anfragen vor einem halben Jahr und es kam erst jetzt vielleicht dazu, dass man so sich tatsächlich hingesetzt hat und angefangen hat, die Podcasts zu produzieren, weil es halt so auch so ein eher langer Prozess ist, zumindest bei bestimmten Formaten.
Gerade wenn es dann ums Thema Geld verdienen geht, wo sich ja die vielen Artikel, die dann halt so darüber berichtet haben, natürlich dran aufgehangen haben, wie sollen wir jemals mit Podcasts Geld verdienen?
Also vor allem würde ich sagen, das, was viele vergessen, ist einfach, man braucht bei Podcasts, wenn man damit tatsächlich Geld verdienen will, erstmal viel Geduld und langen Atem.
Und man darf vor allen Dingen nicht mit zu hohen Erwartungen und rangehen.
Das ist auch sehr wichtig. Ich habe im Netz gelesen, das war Daniel Sprüger. Daniel Sprüger ist ein Sportpodcast-Berater.
Sprüger, oder?
Sprüger. Ja. Er hat, übrigens lieben Gruß, Daniel. ich glaube, er hört uns gelegentlich auch. Er schreibt, Podcast ist kein Get-Rich-Quick, sondern ein qualitatives Nischenmedium. Und das fand ich einfach eine sehr, sehr gute Definition, weil viele vergessen das einfach. Dass man man kann es versuchen, aber es braucht einfach gewisse Zeit, Geduld, Aufwand. Man muss sich mit dem Medium auch auseinandersetzen.
Ja. Und auch die, ich sag mal, ich meine, die nahe Zukunft des Geldverdienens mit Podcast wird halt Werbung sein. Und die Leute, die sich aktuell mit Werbung beschäftigen im Online-Bereich, im Radiobereich, die müssen halt auch erstmal irgendwie verstehen, wie Podcasts funktionieren an sich erstmal und dann auch vielleicht mal von ihrer alten Denke wegkommen, wie Audiowerbung funktionieren kann.
Mhm.
Und ganz weit weggehen von dieser generischen Seitenbacher Karglas Radiowerbung, weil das wird einfach nicht passieren.
Das ist, glaube ich, das ein nein, nicht Problem, aber so ein Risiko, was ich sehe, ist halt so tatsächlich, klar, wegen dieser Nähe zum Radio springen auch gelegentlich nicht nur Radioproduzenten, aber auch Vermarkter, die aus dieser quasi Radioecke kommen, die glauben, die können einfach alles, was sie sonst so traditionell gemacht haben, einfach übertragen und inklusive halt die Art, wie man Werbung macht und da sehe ich halt so ein bisschen das Risiko, weil das sind ja schon teilweise auch etablierte Unternehmen, die klar in die Richtung pushen, zumindest jetzt bei Radiosendern und so, dass man halt über die Menge geht, über die großen Reichweitezahlen und so. Das ist halt
Stichwort Tausender Kontaktpreis.
Genau.
Und der halt bei Podcasts schlicht und einfach null Relevanz hat, weil die Messungen dafür einfach nicht da sind.
Und vor allem ist das Problem, dass diese Unternehmen haben halt so diese etablierten Strukturen, aber diese Strukturen können es nicht leisten, Podcast-Werbung zu machen. Also im Sinne von, die haben einfach nicht die Ressourcen oder die Strukturen, Prozesse, um sowas wie Host-Red-Werbung zu unterstützen.
Ja, vielleicht auch nicht die Bereitschaft, weil die andere Werbung scheint ja jetzt die letzten Jahrzehnte gut funktionieren zu haben. Warum sollen wir das jetzt ändern?
Also ich glaube einfach, die sind nicht bereit oder es ist einfach auch einfacher. Ne? Es ist einfacher und es ist einfacher zu sagen, wir schalten jetzt 100.000 Werbespots irgendwo, ohne uns damit auseinanderzusetzen, was das für ein Podcast ist oder was das für eine Radiosendung ist. Aber klar, das hatten wir auch schon mehrmals besprochen, dass das im Endeffekt halt so ein bisschen das Medium auch kaputt macht dann. Weil wenn man freut sich aktuell, dass die Werbeakzeptanz im Podcast so gut ist, so hoch. Das bleibt aber nur dann so, wenn die Werbung auch okay ist. Ja. Ja, solange die Werbung okay ist, also das wirklich, sag mal, vom Host angesprochene oder zumindest irgendwas, was man so mit dem Podcast selber identifizieren kann.
Dass man merkt, dass sich bei der Produktion noch irgendwie ein bisschen Gedanken drüber gemacht wurde, wie man sein Produkt rüberbringen möchte. Mhm. Und nicht einfach nur, wer ist der Lauteste, wer sagt am öftesten seinen Markennamen in 30 Sekunden und hat vielleicht noch irgendeinen dummen Song am Ende, der einem den ganzen Tag nicht aus dem Kopf geht.
Ja.
Und ich, wenn ich im Regal vor dem Produkt stehe, höre ich diesen Song und denke mir, nee, vergiss es.
Ja. Ja, ich glaube, klar, eine klare Lösung fürs Thema, wie macht man tatsächlich richtig Werbung in Podcasts, gibt es, glaube ich, noch nicht. Da fehlt noch so, fehlen Erfahrungswerte, fehlen auch ein paar größere Player. Spoiler, es gibt ein paar große, die gerade dran sind, tatsächlich auch an unsere Partner. Also da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch einiges tun.
Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Das ist unser roter Faden heute. ja, damit ist Podigy Podcast News kompakt auch quasi schon durch.
Ja, so kompakt sind wir jetzt aber auch wieder nicht.
Gute halbe Stunde, oder?
Ja.
Das läuft. Ist ja okay.
Gut. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns sehr wahrscheinlich in 2 Wochen wieder, auch wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen spät fahren, aber wir üben noch.
Das gehört dazu.
Ist ja erst Folge 6.
Genau.
Bis 60 haben wir es drin.
Wir freuen uns über Feedback
auf jeden Fall.
Twitter, E-Mail.
Genau, gerne auch bei iTunes bewerten.
Oh,
wenn ihr durchkommt.
Wenn ihr noch,
genau. Wenn der Podcast noch da ist. Ja,
genau. Das heißt Apple Podcast.
Entschuldigung. Bewertet uns bei Apple Podcast. nee, genau, ansonsten schreiben an hello@podigy.com, falls ihr irgendwie Fragen oder mal irgendwie ein Thema vorschlagen wollt. Und natürlich Twitter, Facebook und Google Plus ja jetzt nicht. Genau, und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.